Das war's für heute aus der Wirtschaftsredaktion. Eberhard Ruth führt fort mit dem Schwerpunktthema.
Während der Castor-Behälter mit radioaktiven Brennstäben noch sein Zwischenlager in Gorleben sucht, nehmen die Proteste gegen seinen Transport und seine Lagerung nicht ab. Es sind auch Proteste gegen den Umgang mit strahlendem Material und gegen das Vergessen. Der Plutonium-Deal deutscher Sicherheitsdienste, bei dem man bewusst die Gefährdung der Bevölkerung in Kauf nahm, ist so wenig vergessen wie die Katastrophe von Tschernobyl von nunmehr 9 Jahren. Martin Kissel über das Reaktorunglück aus heutiger Sicht.
Ich ging in einen kleinen Raum hinter unserem Raucherzimmer. Genau in diesem Augenblick kam die Explosion. Ein gewaltiges Krachen, dann ein Zischen. Tolja schrie, ich bin verbrüht. Aber er behielt im Gegensatz zu mir einen klaren Kopf. Er rief mir zu, halte dich an mir fest, wir machen, dass wir hier rauskommen. Wir krochen zu den Fahrstühlen. Dort angekommen, trauten wir unseren Augen nicht. Die Wand war weg, es gab auch keine Fahrstühle mehr, keine Treppen, nur ein Riesenloch. Wir liefen die ganze Blockseite entlang. Die Haupthalle war völlig zerstört. Schließlich kamen wir ins Freie.
So schildert der Arbeiter Oleg Genrich gegenüber Wladimir Tschernousjenko die Vorkommnisse an jenem Morgen. Oleg Genrich hatte am Morgen des 26. April 1986 mit seinem Kollegen Tolja Kurgus Dienst in Block 4. Dass um 1.26 Uhr eine Explosion den Reaktorkern freigelegt hatte und zur größten Nuklearkatastrophe der Menschheitsgeschichte anwachsen würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Genrich und Kurgus hatten binnen weniger Minuten mehr Strahlung abbekommen, als die Grenzwerte für ein ganzes Leben ausmachen. Tolja Kurgus stirbt am 12. Mai 1986, offiziell an den Folgen seiner Verbrühungen. Als das sowjetische Energieministerium das ganze Ausmaß des Reaktorunfalls begriffen hatte, sah es als seine erste Pflicht, den Super-GAU geheim zu halten. Wladimir Tschernousjenko war einer der 3 Chefliquidatoren, die die Katastrophe managen sollten, sozusagen als oberste Feuerwehrmänner. Selbst er hatte nur zufällig von den Ereignissen im Atomkraftwerk erfahren.
Das waren meine Freunde vom Institut für Kernforschung. Die haben ein Auto gemessen, das aus der Stadt Pripyat gekommen und verseucht war. Und da wurden eben Messungen durchgeführt. Die offiziellen Informationen gab es erst nach einer Woche. Und das war für die Verhältnisse noch sehr kurz. Da gab es eine knappe Mitteilung, es wäre zu einem kleinen Störfall gekommen. Der wird beseitigt und das war's.
Vor Ort bot sich allerdings ein ganz anderes Bild. Chaotische Zustände. Verteidigungs-, Energie- und Technikministerium arbeiteten nicht miteinander, sondern nebeneinander. Wichtige Daten wurden geheim gehalten, Hilflosigkeit und Sturheit gaben sich die Hand. Zu retten gab es von Anfang an nichts mehr, nur Schadensbegrenzung war noch möglich. Um die radioaktiven Emissionen zu stoppen, wollte man nun zum Reaktorkern vorstoßen, um den Brand zu löschen. Doch der Kern existierte gar nicht mehr. Die Explosion hatte ein Desaster angerichtet. Dem verzweifelten Versuch, den Graphitbrand mit Sandsäcken und Blei zu löschen, fehlte jeglicher Erfolg. Im Gegenteil, die 3000 Tonnen Blei, die über dem Reaktor aus Hubschraubern abgeworfen wurden, schmolzen aufgrund der extremen Hitzeentwicklung teilweise noch in der Luft und wurden vom Wind in die nähere Umgebung getragen. Zusammen mit dem feinen Sandstaub, der nun selbst hochgradig radioaktiv verseucht war. Das große Gewicht, das nun auf den Schrotttrümmern liegt, kann jederzeit zu einem Absacken in der Reaktorruine führen. Dem Sarkophag, der den Reaktor seit November 86 umgibt, er war bereits nach 3 Jahren porös, drohen weitere Risse. Das größte Problem blieb aber weiterhin die ungeheure Strahlung, die vom offenen Reaktor ausging. Die maximale Verweildauer von Personen im Zentrum, etwa auf dem Dach des benachbarten Block 3, durfte einmalig nur zwischen 60 und 90 Sekunden betragen. Viele blieben länger. Während das Militär durch Vizeadmiral Wladimirow mit dem Vorschlag aufwartete, man solle die Grenzwerte für menschliche Belastung hochsetzen, machten Wissenschaftler wie Wladimir Tschernousjenko deutlich, dass man auf die Hilfe des Auslandes angewiesen sei und deshalb die Weltöffentlichkeit informieren müsse.
Das Ausland hatte ja nur zufällig von der Katastrophe erfahren, am 3. Tag, nachdem man eben in Schweden erhöhte Werte festgestellt hatte. Was allerdings die Hilfe aus dem Ausland betrifft, so ist das eine sehr delikate Frage. Denn es hat sich gezeigt, dass es kein Land der Welt gibt, Deutschland eingeschlossen, das irgendeinen Plan hatte, wie man in solch einem Fall vorgehen könnte.
Bei uns haben sich die Sowjets an den kerntechnischen Hilfszug in Karlsruhe gewandt, Deutschlands atomare Feuerwehr. Gefragt wurde nach Arbeitsrobotern, die die extreme Strahlung aushalten konnten.
Die Antwort war, ja, das haben wir. Sie können das für einige Millionen Dollar bei uns kaufen. Wir haben dann gesagt, das machen wir. Wir bezahlen. Und aus Karlsruhe bekamen wir dann 3 Roboter. Die Roboter MF2 und MF4 sowie der Radlader waren nur Prototypen. Und nach Auskunft von Wilfried Krüger, dem stellvertretenden Betriebsleiter des kerntechnischen Hilfszuges, wussten die Deutschen, dass die Geräte eine solch hohe Strahlendosis nicht aushalten würden. Warum sie im Juni 86 dennoch nach Tschernobyl gingen, ist in Karlsruhe nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Man habe ja im Prinzip lediglich den Schwermaschinenhersteller Liebherr beliefert. Der hätte das Geschäftliche geregelt. Ein Millionendeal.
Es fällt mir schwer, das zu sagen. Es waren mindestens 5 Millionen Dollar, die da geflossen sind.
Eine teure Investition. Die Roboter arbeiteten ganze 30 Sekunden, vielleicht auch eine Minute, dann gaben sie ihren Geist auf. Diese Version wird in Karlsruhe bestritten. Offizielle sowjetische Stellen hätten bestätigt, dass die Roboter über 120 Stunden im Einsatz gewesen seien. Erst neulich seien wieder Ersatzteile aus Deutschland geliefert worden. Im Bericht von Generalmajor Nikolai Tarakanow, er leitete die Dekontaminationsarbeiten auf dem Dach von Block 3, liest man aber Folgendes.
Während der gesamten von mir geleiteten Operation in den besonderen Gefahrenzonen habe ich nicht ein einziges Mal einen Roboter wirklich arbeiten sehen. Dafür sah ich einen, der aus dem Graphit gezogen werden musste. Er war durch die Radioaktivität ausgebrannt und zu einem Hindernis für die Arbeiten in Zone M geworden.
Alle technischen Hilfsmittel versagten ihren Dienst im hochverstrahlten Bereich des Atomreaktors. Deshalb erklärte am 16. September 1986 der Vorsitzende der Regierungskommission, Boris Schtscherbinja, er werde den Regierungsbefehl unterzeichnen, der die Hilfe der Armee anfordert. Das bedeutete, Menschen werden die Aufgaben der Roboter übernehmen. In Berichten wird später von Biorobotern die Rede sein. Zwischen 1986 und 1990 waren 600.000 bis 1 Million Menschen innerhalb der heißen Zone im Einsatz. Unter anderem warfen sie die hochradioaktiven Trümmer in den Reaktor zurück, insgesamt über 100 Tonnen. Am 1. Oktober 1986 ist die gefährlichste Arbeit verrichtet. Die Trümmer auf dem Dach von Block 3 sind beseitigt. 2 Monate später ist die Atomruine Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl von einem Sarkophag aus Beton und Stahl umschlossen. 1989 dann eine erste finanzielle Bilanz. Der Versuch, die Folgen der Katastrophe zu beseitigen, hat in den ersten 3 Jahren 27 Milliarden Mark gekostet. Diese Summe, so wird geschätzt, ist heute auf rund 100 Milliarden Mark angewachsen.
Die Tragödie besteht doch darin, dass man weltweit davon überzeugt war, dass die Bevölkerung davon überzeugt war, dass diese Reaktoren nicht explodieren können, dass dies eine sichere Form der Energiegewinnung ist. Und wenn die Reaktoren nicht explodieren können, warum sollte man dann spezielle Mittel einsetzen für Sicherheitseinrichtungen, für irgendwelche Hilfsprogramme? Warum sollte man dafür Geld investieren? Das ist nicht ökonomisch. Das würde keiner mehr bezahlen.
Die Sicherheitsmängel, die sich dem Chefliquidator der Katastrophe Wladimir Tscherno-Usjenko in Tschernobyl offenbarten, sind unvorstellbar. Konstruktionsfehler waren die Ursache, die zur Explosion führte, nicht die vorgeschobene Unzulänglichkeit des Personals. Die Steuerstäbe, die die nukleare Kettenreaktion unterbrechen sollten, ließen die Nennleistung des Reaktors anwachsen, statt sie zu drosseln. Im Augenblick der Explosion um das 400-fache. Das Problem mit den fehlerhaften Steuerstäben trat bereits in den ersten Versuchsläufen des Reaktors auf. Das war 1984.
Darum hat sich keiner gekümmert. Das ist allerdings ein wichtiger Punkt. Etwa so, wie wenn Sie sich ein Auto für 100.000 Mark kaufen und die Konstrukteure vergessen, die Bremsen einzubauen. Aber eine Bremse für solch einen Reaktor ist eine Schutzeinrichtung, selbst wenn sie nur zu 50% wirksam wäre. Mehr ist ohnehin nicht möglich. Es ist einfach nicht machbar. Letztendlich müssten sie das ganze Geld in die Sicherheitseinrichtung reinstecken. Aber das macht doch keiner. Dann kostet ein Kilowatt Energie rund 1.000 Mark.
Auch der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien hätten diese gravierenden Fehler auffallen müssen. Stattdessen hielt man sich an die Unterlagen der Chefkonstrukteure und erklärte, sozusagen ungeprüft, den Reaktortyp RBME 1000 für betriebstauglich.
Auch nach der Havarie hat die Behörde, deren Ziel die Förderung der Atomenergie ist, offensichtlich nichts dazugelernt.
Ich habe Unterlagen einer geheimen Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, auf der der Leiter der Sicherheitsabteilung, Professor Rosen, Folgendes sagt. Selbst wenn es jedes Jahr zu einer Katastrophe wie in Tschernobyl käme, müsse man die Atomenergie weiterentwickeln.
Professor Maurice Rosen ist heute noch der Leiter der Sicherheitsabteilung bei der Internationalen Atomenergiebehörde. Lediglich bei der Argumentation fand bei der Atomlobby ein Umdenken statt.
Vor der Katastrophe in Tschernobyl war eigentlich Folgendes weltweit der Fall. Da haben die Politiker und die Vertreter der Atomindustrie gesagt, dass eine Katastrophe von diesem Ausmaß einfach nicht möglich ist, um die Leute zu beruhigen, damit sie sich mit dieser Technik abfinden. Und nach dem Ereignis in Tschernobyl, da hat man dann die Argumentation geändert. Da hat man dann eben gesagt, so etwas könne nur bei den dummen Russen passieren.
Eine Argumentation, wie sie auch hierzulande nicht ganz unbekannt ist, auch bei Politikern. Wladimir Tscherno-Usjenko ist schwer strahlenkrank. Als er im April 86 nach Tschernobyl gerufen wurde, wusste er zunächst nicht, wie stark dort die radioaktive Strahlung war.
Also da müssen Sie sehen, dass Informationen darüber nicht nur in unserem Land, sondern in jedem Land der Welt als Verschlusssache gelten. Wir wussten, unter welchen Strahlenbedingungen wir arbeiten, nachdem wir das gemessen haben. Ich habe eine Seite eines Geheimberichtes, aus der hervorgeht, dass es damals um ein Strahlungsniveau von 1000 bis 15.000 Röntgen pro Stunde ging. Das können Sie selber rechnen. Um einen lebenden Organismus zu töten, da reichen 500 Röntgen pro Stunde aus.
5 Jahre arbeitete Tscherno-Usjenko in der heißen Zone, im 30-Kilometer-Radius um den Reaktor. Die Strahlung löste bei ihm, wie auch bei den Hunderttausenden von Helfern, den Biorobotern, schwerste Krankheiten aus. Viele der Betroffenen werden einen langsamen Strahlentod sterben. Dem obersten Feuerwehrmann haben die Ärzte keine Hoffnungen mehr gemacht.
92 hieß es, da geht es noch um 2,5 Jahre.
Wladimir Tscherno-Usjenko weiß, warum er sterben muss. Am Schluss unseres Gespräches frage ich ihn, ob er auch weiß, wofür. Nach sehr langem Zögern dann die Antwort.
Ich würde es so sagen. Ich bedauere es nicht, dass ich das alles gemacht habe. Wenn ich denke, dass ich die Möglichkeit habe, diese Informationen weiterzugeben, und das ja auch schon teilweise getan habe. Und es geht ja um das Leben von Millionen von Menschen. Ich denke, dann ist es das schon wert.
Martin Kissel über die Tschernobyl-Katastrophe. Das war S2 aktuell aus Politik und Wirtschaft.